Hallo, herzlich willkommen zur ersten Folge des Podcasts der digitalen Agenda. Mein Name ist Timo Freudenreich und ich habe hier im Studio direkt zwei nette Menschen. Einmal die Nathalie Wingartz und einmal die Katharina Schweiger. Hallo, schönen guten Tag. Schön, dass ihr da seid.
Hallo, ja. Schön, Hallo. Dass wir da sein dürfen.
Ja. Jederzeit gerne. Es ist ja euer Podcast und ich leite so ein bisschen durch diesen Podcast durch. Und wir sind ja jetzt zusammengekommen, um erstmal alles vorzustellen, was die digitale Agenda überhaupt macht. Was macht denn die digitale Agenda? Genau, wer will?
Ja, ich würde einfach mal anfangen. Also die Geschäftsstelle Digitale Agenda ist die Geschäftsstelle bei der Stadt Ulm und ist im strategischen Bereich vom Oberbürgermeister angesiedelt und beschäftigt sich quasi mit innovativen und digitalen Lösungen für die Bürgerstadt und die Ulmer Stadtverwaltung. Und wir wollen da quasi als Art Ideenschmiede Sachen ausprobieren und testen, die man dann im Idealfall auf die Verwaltung übertragen kann und eben innovative Lösungen auch für die Bürgerschaft vorstellen. Ich denke, im Laufe des Podcasts wird es nur konkreter, aber um so ein paar Schlagworte zu nennen. Wir arbeiten mit LoRaWAN, wir versuchen immer zu zeigen, was der Mehrwert von offenen Daten ist. Wir versuchen, das für die Bürgerschaft greifbar zu machen, damit man auch Digitalisierung irgendwie sich besser vorstellen kann und was das denn in der Stadt so bedeuten kann.
Und wo sitzt ihr denn oder wo ist eure Geschäftsstelle?
Stimmt, das ist auch sehr interessant. Wir sitzen am Weinhof 7. Also quasi über dem Verschwörhaus.
Also jeder kennt natürlich das Schwörhaus, daneben ist das Verschwörhaus. Das ist sozusagen wie kann man das Verschwörhaus beschreiben? Kennt man auf jeden Fall, eine Hackerschmiede.
Ja genau, ein Hack- und Makespace, der städtisch gefördert wird.
Genau, das sind lauter kluge Köpfe, die sich rund um IT auskennen, kann man sagen.
Genau, und die auch so richtig Bock haben irgendwie, IT und das ganze Thema gemeinnützig zu gestalten, sodass quasi auch alle in der Stadt da was von haben können.
Wie viele Leute seid ihr und was sind das für Leute?
Genau, also wir sind insgesamt 12 Leute bei der digitalen Agenda, alle drum und dran. Und wir sind ein ziemlich bunt zusammengemischtes Team. Ich glaube, das ist innerhalb der Stadtverwaltung relativ ungewöhnlich, so bunt zusammengemischt, wie wir sind. Das erstreckt sich zum Beispiel von Sozialwissenschaftlern, Kulturwissenschaftlerinnen. Dann haben welche von uns nachhaltige Unternehmensführung studiert. Und dann haben wir natürlich auch Informatiker im Team und auch Menschen, die tatsächlich so einen klassischen Verwaltungshintergrund haben.
Wieso ist das so wichtig, dass das so bunt durchgemischt ist? Liegt das an den Projekten, die ihr macht? Oder warum?
Genau, ich würde sagen, das ist zum einen eben dieses übergeordnete digitale Thema und dann auch an unseren Projekten. Ich glaube, diese Zusammensetzung ist ganz wichtig, damit man diese Übersetzerfunktion hinbekommt zwischen Gesellschaft, weil man muss ja irgendwie die gesellschaftlichen Interessen irgendwie aufnehmen und weiterverarbeiten und dann mit der technischen Perspektive zusammenbringen. Und ich glaube, dafür ist unser Team eben ganz gut ausgelegt, weil man einfach verschiedene Strömungen hat und auch verschiedene Blickwinkel, um auf Dinge zu gucken.
Genau, und also versuchen, jeder geht ja immer so mit seiner Blase und seiner Perspektive an ein Thema ran, dass man dann auch diese verschiedenen Sichtweisen zusammenbringt und halt rausfindet, wie man das am besten übersetzt.
Und jeder, der so einen Schwerpunkt hat, der bringt das praktisch dann in den anderen seinen Schwerpunkt mit ein und dadurch wächst das Ganze, schätze ich mal.
Genau. Okay. Also wir haben zum Beispiel einmal in der Woche so einen Joe-Fix-Termin, wo man dann beispielsweise aus seinem Projekt ein Thema mitbringt, sagt, ich habe hier diese oder jene Fragestellung. Hat da jemand eine Idee, wie man das angehen könnte? Und dann entsteht da häufig eben eine Diskussion, wo man dann guckt, ich habe sowas Ähnliches schon mal gemacht. Und
Oder was dazu vielleicht auch gut passt, das haben wir zwar jetzt erst vor ein paar Monaten angefangen zu machen, dass wir in der Mittagspause so einen freiwilligen No-Lunch machen, wo dann
bedeutet?
Das ist quasi so eine halbe Stunde, nimmt man sich da Zeit und dann gibt es immer einen, der sich halt in einem Thema gut auskennt und das dann den anderen erklärt.
Und, während die anderen verspannen oder Mittagessen oder wie?
Genau, der Plan war Anfang, dass wir uns Pizza bestellen und nebenher essen. Ich weiß gar nicht, wie gut wir das bisher umgesetzt haben. Das war danach,
ja. Und vom Alter her, also es hört sich sehr, sehr witzig an und ihr seid ein gutes, buntes Team. Wie sind da die Altersstrukturen? So?
Wir sind auch ein recht junges Team, oder?
Ja.
Und mit was beschäftigen sich eure Projekte thematisch?
Also ich glaube, wir haben eben so übergreifende Themen, die in all unseren Projekten so eine Rolle spielen. Das ist zum Beispiel Mobilität oder das Thema Bildung. Wie kann ich das Leben im Quartier gestalten?
Dann haben wir auch, was ist ein Leben im Quartier?
Genau, also die Stadt als Ganzes kann man nochmal runterbrechen. Vielleicht kann man es am besten verstehen mit Stadtvierteln. Okay. Also einfach nochmal eine kleinere Ebene und da lässt sich häufig vieles einfacher umsetzen, als wenn ich direkt gesamtstädtisch das betrachte, wenn man dann zum Beispiel Orte schaffen kann, Anlaufstellen schaffen kann und erstmal an einem Ort was testen kann, im Quartier eben, und dann, wenn das gut klappt, kann man es ausrollen auf die ganze Stadt.
Mhm. Sind die Viertel so unterschiedlich in Ulm? Okay, ja klar, logisch, wenn man zum Beispiel Wieblingen und Söflingen, große Unterschiede, aber wie wird entschieden, was denn wo zuerst getestet wird? Wisst ihr das zufällig?
Ich kann es jetzt ganz konkret an einem Beispiel machen. Wir haben so ein Zukunftskommune-Projekt, das findet am Eselsberg statt. Da geht es eben darum, gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern Projekte am Eselsberg zu entwickeln. Und man hat sich bewusst für den Eselsberg entschieden, weil dort einfach eine sehr interessante Altersstruktur zum Beispiel ist. Da sind relativ viel ältere Menschen, wo man eben versucht, die auch zu erreichen mit digitalen Lösungen. Und was da noch eine wichtige Rolle gespielt hat, sind noch andere Projekte angesiedelt. So zum Beispiel von der Abteilung Soziales, dass man gesagt hat, man kann auch mal erproben, so querschnittsorientiert mit anderen Abteilungen zusammen Dinge auszuprobieren. Da ist jetzt zum Beispiel eine Quartierszentrale entstanden als Anlaufstelle für Menschen dort, wo die beraten werden können. Und wir haben jetzt zum Beispiel dort einen riesigen Infoscreen noch platziert, wo Leute sich informieren können, was passiert im Quartier. Und das wurde eben einfach ausgewählt wegen der Altersstruktur, wegen der Bildungsstruktur dort oben, wegen der Versorgungsstruktur, aber auch wegen der Möglichkeit, mit anderen Abteilungen zusammenzuwirken.
Und was ist, wenn wir jetzt beim Eselsberg bleiben, was ist denn so ein Ziel, wenn man gerade ältere Menschen praktisch mit an Bord holt und versucht, die teilhaben zu lassen an der Digitalisierung? Wieso ist das wichtig für euch?
Weil wir eben so einen inklusiven Ansatz haben. Das heißt, Digitalisierung soll für alle da sein. Wir wollen nicht nur eine spezielle Zielgruppe erreichen oder Menschen, die sich ohnehin schon mit Technologien und Technik auskennen, sondern es soll für alle da sein. Und deswegen.
Ja, das wird ja richtig, richtig transparent gestaltet mit eben diesem Bildschirm. Was sind sonst noch für Mitmachmöglichkeiten und Informationsmöglichkeiten da, wo man sich so informieren kann?
Wir haben eben zum einen eine Website, auf der man sich informieren kann. Das ist natürlich wieder der Zugang, ist so eine Frage. Da sind ganz aktuell, wenn wir zum Beispiel Bürgerwerkstätten haben, wenn wir Umfragen haben, wenn wir so Mitmachaktionen haben, kann man sich darüber informieren. Wir haben eigentlich in unseren ganzen Projekten auch immer Steckbriefe und Flyer ausliegen, wo ganz klassisch wir als Ansprechpartner drauf sind. Das heißt, wer sich an uns wenden möchte, kann auch einfach anrufen oder eine E-Mail schreiben. Genau.
Ein Brief kommt sicher auch an.
Ein Brief würde auch ankommen, genau.
Sehr schön. Das ist auf jeden Fall schon mal der erste gute Einblick, was ihr so genau macht. Ich würde sagen, wir machen eine kleine Musikpause und dann sind wir gleich wieder da mit der Nathalie Wingards und Katharina Schweiger.
25 Jahre
Free FM. Zurück hier im Podcast von der digitalen Agenda. Nathalie Wingards und Katharina Schweiger haben uns schon erklärt jetzt in der letzten paar Minuten, was die digitale Agenda macht. Das war aber eher so ein Rundumblick, ein großer Ausblick. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe. An was für Projekte arbeitet ihr konkret?
Ja, ich könnte einfach mal anfangen. Also ich bin in Mobilitätsprojekten eingebunden. Da würde ich jetzt als konkretes Beispiel einfach mal Open Bike nennen. Und da geht es darum, dass es vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg gab es eine Förderung, die sich auf offene Daten bezogen hat. Und dann hatten wir in der Stadt unter anderem aus Expertise oder Wissen einfach aus dem Verschwörhaus, haben wir uns irgendwann die Frage gestellt, naja, Mobilität, nachhaltige Mobilität, da sind ja immer, kommen immer gleich Fahrräder eigentlich in Sinn, was könnte man da eigentlich so machen? Vor allem, wieso gibt es in Ulm eigentlich nichts? Und wie sollen das eigentlich andere Städte machen, die jetzt zum Beispiel nur kleiner sind als Ulm? So beim Fahrradverleih gibt es meistens große Anbieter, die ja relativ teuer sind. Was machen kleine Städte, wenn da keiner hin will, weil es sich nicht lohnt?
Nur mal kurz zu Open Bike, ich habe es nicht ganz verstanden. Was soll das machen?
Ja, das würde ich jetzt nur erklären und so den Bogen spannen, ja. Hoffentlich. Und da haben wir uns halt gefragt, was bräuchten solche kleineren Städte oder auch Ulm, um das selber zu machen. Und so kam auch die Förderung für das Projekt zustande, dass wir jetzt Open Source Software für ein Fahrradverleihsystem entwickeln. Das ist quasi freie Software, die für jeden zur Verfügung steht, der Interesse hat. Und da arbeiten wir im Projekt dran, das quasi so leicht wie möglich umsetzbar für andere zu machen.
Das bedeutet, was zum Beispiel von der Deutschen Bahn gibt oder von, ich weiß nicht, wie die anderen, es gibt noch mehrere.
Nextbike ist der andere,
genau, große. Genau, gibt es viele Hersteller, die das machen. Das ist immer auf denen ihre Plattform gebunden und ihr wollt jetzt praktisch eine Software bereitstellen, damit andere auch Fahrräder einfach verleihen können. Also die, genau. Open Source, praktisch diesen Quellcode der Software freistellen,
genau.
Für andere Unternehmen.
Passiert auch quasi schon. Also das ist wirklich, wer Lust hat, ob das jetzt ein Unternehmen ist, das sich denkt, ich kann da draußen ein Geschäft machen, ob das ein Verein ist, der sagt, ich will, dass in meiner Stadt endlich was passiert, ob das ein kleiner Tourismusverein auf der Alp ist irgendwo. Genau. Und wir testen das auch schon, wie unsere Ideen so funktioniert. Mit einem kleinen Fahrradpool und mit städtischen Beschäftigten. Und das läuft auch schon aktuell.
Okay, und wenn Firmen oder kleinere Tourismusverleihe zu euch kommen, die bekommen das natürlich dann umsonst.
Genau, also die müssen uns ja gar nicht fragen. Das liegt öffentlich zugänglich, auf GitHub heißt es. Ja. Das ist so eine Plattform, wo eben Software geteilt wird. Und dann brauchen die auch nicht unsere Einverständnis oder irgendein Okay von unserer Seite. Natürlich immer cool, wenn man dann zusammenarbeitet und sich gegenseitig von Verbesserungen profitieren lässt. Aber
also zu GitHub nochmal, das kann man sich so vorstellen, dass da liegt praktisch die Software und da können mehrere Entwickler daran teilnehmen und es weiter verbessern.
Genau.
Und wenn Fehler auftauchen, kann man da auch Fehler reinschreiben oder wenn jemand das verbessert hat, dann wird es sozusagen gleich auf der für alle zugänglich auf diese Plattform sozusagen bereitgestellt. Kriegt man dann auch Support als Verleiher von euch? Nee, oder?
Also wir können im Moment halt sagen, wenn jemand sagt, ich will das bei mir umsetzen, dann können wir Tipps geben und uns natürlich austauschen und da erstmal mit unserem Wissen, was wir bisher so gelernt haben, weiterhelfen. Aber so Support in dem Sinne, wir fahren dahin und machen das für euch, gibt's nicht. Nee.
Gibt's nicht. Ja, verständlich. Ja. Ihr habt es ja schon entwickelt, sozusagen. Okay, was habt ihr noch für Projekte?
Genau, das hatte ich vorher schon mal kurz angesprochen. Im Bereich Umwelt wird auch einiges, also weiterer Themenfeld Umwelt, wird einiges umgesetzt. Und das finde ich ist ein ganz nettes Beispiel eigentlich. Das sind so smarte Hochbeete. Man kann sich zum Beispiel auch direkt bei uns am Weinhof eins anschauen. Da steht eins.
Direkt vorm Verschwörhaus?
Direkt vorm Verschwörhaus. Ist auch schön bepflanzt. Kann man auch nicht Platz nehmen, weil das noch eine Bank hat. Genau, und jetzt fragt man sich vielleicht, warum hat eine Stadt Interesse dran, so ein smartes Hochbeet irgendwo zur Verfügung zu stellen? Und der Hintergedanke ist da ein bisschen, dass man dadurch auch so das Zusammenleben vor Ort mitgestalten kann. Und da können eben Menschen dann sich zusammentun, sagen, oh, wir würden gerne dieses Hochbeet betreuen. Und dann hat man eben wieder so ein bisschen einen Gemeinschaftsfaktor. Und das Besondere an diesem Beet, warum das smart ist, ist, weil das eben eine Bewässerungssensorik verbaut hat.
Und diese Bewässerungssensorik ist in dem LoRaWAN, oder wie heißt das?
LoRaWAN.
Oder heißt schon LoRaWAN, gell? Okay, ja. Genau, das ist damit integriert, sozusagen. Und da kann man dann online oder digital auf eine Plattform abrufen, wie viel Wasser da drin ist oder ob das wieder bepflanzt werden muss oder wie läuft das?
Genau, im Grunde kann man sehen, wie der Wasserstand ist. Also hat die Pflanze Trockenstress, weil zum Beispiel viel zu trocken ist. Und Lora-Warm klingt ein bisschen wie eine Krankheit.
Ich musste immer an Papagei denken.
Lora, ach sehr stimmt, ja.
Ist aber im Grunde einfach ein Funknetz. Im Grunde ein bisschen wie ein WLAN, mit dem Unterschied, dass es über viel längere Distanzen funkt und aber nur ganz kleine Datenmengen.
In kürzeren Intervallen, also man braucht auch keine Angst haben wegen G5 oder nochmal genau. Eine zusätzliche Strahlung. Das ist ganz wichtig. Ich denke auch, die meisten Bürger haben den Lora-Park, der vor einem Monat circa eröffnet hat, schon gesehen. Und haben sich so ein paar andere Sachen angeschaut. Es gibt ja auch den Brunnen, den Wasserstand oder die Wasserqualität direkt am Lora-Park. Oder ich glaube auch in den Altglas-Containern sind auch so Sensoren drin, dass man zum Beispiel weiß, wann die voll sind oder wann die geleert werden müssen.
Genau, ja.
Was bringt zum Beispiel das Hochbeet für den Hobbygärtner? Kann ich gut verstehen. Wie kriegt der das jetzt zu sich nach Hause? Open Source Software. Und diese Module kann man auch kaufen oder wie läuft das so?
Jetzt aktuell haben wir ein Pilotprojekt am Eselsberg. Das heißt, wir haben Vereine oder Institutionen, eine Schule auch gefunden, die gesagt haben, oh ja, wir würden das gerne ausprobieren. Und aktuell stehen einfach 4 dieser Hochbeete dort vor Ort. Und dann haben sich eben bestimmte Gruppierungen gefunden, die das betreuen. Zum Beispiel die Schule im Stifterweg am Eselsberg. Und da ist eben so ein bisschen das Ziel, dass man gleichzeitig was übers Gärtnern lernen kann, indem man eben guckt, wie bepflanze ich das, hat es jetzt gut geklappt. Das ist eigentlich ein ganz nettes Projekt. Und ich kann parallel eben so ein bisschen rausfinden, wie funktioniert die Sensorik, was macht eigentlich dieses LoRaWAN, weil im Grunde funkt das einfach Datenstände und die kann ich dann wiederum sehen, wenn ich auf eine Website gehe. Mhm. Genau, das ist da so ein bisschen der Hintergrund, dieses spielerische Zusammenspiel von Gärtnern und Digitalisierung.
Okay, und das hat wieder den Nutzen, das kann man ja dem Ideen oder Reichtum oder wie soll ich sagen, der Kreativität ist keine Grenzen gesetzt. Also ihr liefert praktisch die Beispiele jetzt momentan da dazu, was alles möglich ist und man kann aber diese Sensoren dann auch für alles Mögliche benutzen, wenn man das technische Know-how hat, oder? Kann man schon so sagen.
Das hatte ich witzigerweise gerade gestern ein Gespräch darüber, ob es denn schon das tatsächlich als Bausatz gibt. Wenn ich als Privatperson jetzt sage, ich hätte gern eigentlich auch so ein Hochbeet, kann ich mich da an jemanden wenden? Und so weit ist das gerade noch nicht. Also das ist jetzt echt noch diese Pilotphase, wo wir das erstmal ausprobieren, wird es überhaupt angenommen von den Leuten? Und ich glaube, es ist schon so ein bisschen angedacht, ob man nicht so einen Bausatz entwickelt, dass sich auch der Hobbygärtner zu Hause sagen kann, hey, ich finde das cool, ich würde das gern bei mir im Garten stellen.
Ich finde das super, wenn ich mir meine Chilis pflanzen will oder andere Pflanzen, dann kann man das immer mit dem Smartphone oder irgendwo kontrollieren. Also ich finde das nicht schlecht. Was habt ihr noch für Projekte?
Ja, das ist jetzt eine ganz andere Sparte. Das ist dann eher so vielleicht der Überbereich Bildung. Ich glaube, gerade bei Digitalisierung ist es ganz wichtig, auch eben die Leute mitzunehmen und zu informieren. Das ist ja auch so ein bisschen unser Anspruch in dem Podcast, dass man einfach so ein bisschen diesen großen Begriff runterbricht auf konkrete Beispiele. Und gerade im Bereich Bildung geht es ganz viel darum, wie kann man ein Verständnis schaffen für digitale Themen. Wir hatten jetzt zum Beispiel so eine Online-Bürgerwerkstatt zum Thema Corona-Apps, da hatten wir Experten eingeladen, zum einen Virologen, die aus so einer Sicht drauf geguckt haben und dann aber auch IT-Experten, die einfach geguckt haben, was macht diese App, wie funktioniert das, kann ich das guten Gewissens runterladen. Man konnte da Fragen stellen und das wurde auch aufgezeichnet und man kann das auch nachgucken. Mhm. Beispielsweise einfach, um so ein bisschen diesen Informationsauftrag auch zu erfüllen und einfach zu Themen so ein bisschen genauer zu beleuchten.
Also kann man sich das so vorstellen, dass ihr praktisch, wenn man jetzt, egal welches Thema nimmt in Sachen Bildung, ihr schaut, dass ihr die Zielgruppe, die Wirtschaft und die Fachmänner irgendwie zusammenbringt, um daraus dann neue Ideen zu gewinnen? Oder wie kann das? Oder kann es auch sein, dass ihr der Wirtschaft vielleicht auch zeigt, wie man die Informationen auf der Zielgruppe rausbekommt? Also nicht das ist nicht negativ, so negativ gemeint, wie ich das gesagt habe. Kann man das, dass das irgendwie verbunden wird, dass dadurch neue Sachen entstehen? Oder habe ich das falsch aufgefasst?
Ich würde tatsächlich sagen, dass, glaube ich, die Wirtschaft vor allem in dem Bildungsbereich keine Rolle spielt oder eine nachgeordnete Rolle, sondern dass es tatsächlich darum geht, eher die Bürgerschaft zu erreichen. Mhm. Also wir versuchen beispielsweise Expertinnen und Experten zu gewinnen, die zu einem Thema Auskunft geben können und bereiten dann eine Podiumsdiskussion oder jetzt muss das leider wegen Corona online stattfinden, also laden die Leute ein, bereiten Themen auf und stellen es dann eher der Bürgerschaft zur Verfügung, damit die sich ein besseres Bild machen können.
Und die geben ihr auch Feedback.
Ja.
Wo landet dieses Feedback?
Jetzt zum Beispiel, das war eigentlich ein ganz schönes Beispiel mit dieser Online-Werkstatt zu Corona-App, weil da wurde das Feedback natürlich direkt aufgegriffen. Also ich konnte live den Expertinnen und Experten Fragen stellen und auf die wurde eingegangen. Man konnte auch im Chat was schreiben. Dann kann man sowas natürlich direkt aufgreifen und beantworten. Sonst ist es, glaube ich, unterschiedlich. Also wir haben natürlich unsere ganz normalen E-Mail-Kanäle, ja. Wenn da Nachfragen kommen, hatte ich jetzt auch schon ein paar Mal, dann antworte ich auch einfach mal auf eine Mail und erkläre kurz, warum das oder jenes gerade verfolgt wird. Und ansonsten, ja, würde ich fast sagen, ja, Twitter gibt es auch häufig mal Diskussionen.
Ja, also so Interaktionen in sozialen Medien gibt es auf jeden Fall. Dann gibt es so die Beteiligungsformate, wo Nathalie vorher schon kurz erwähnt hat, sodass man einfach Bürgerwerkstätten vor Ort macht, wo man sagt, heute reden wir über das und das Thema, was sind eure Ideen dazu, was sind eure Fragen dazu, und das so mit Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam behandelt. Und dann gibt es auch noch unsere, ja, die Homepage eben, wo man oft auch Feedback dalassen kann.
Und jetzt glaube ich, das ist auch ein ganz aktuelles Beispiel, weil wir uns natürlich auch fragen, wenn man irgendwie dieses Feedback aus der Bürgerschaft bekommt, dann muss man da ja auch irgendwie was dann damit machen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn ich das Gefühl habe, ich bringe mich ein und ich beteilige mich und danach passiert nichts, ist es ein bisschen frustrierend. Und wir haben jetzt zum Beispiel überlegt, gerade weil es auch Corona-konform ganz gut geht, dass wir jetzt solche Stadtspaziergänge zum Beispiel anbieten. Gerade am Eselsberg um haben wir relativ viele kleine Projekte, wo irgendwas passiert. Und da bieten wir jetzt so Spaziergänge an, wo man diese Stationen abläuft, wo man den Projektleitern Fragen stellen kann. Und das fließt dann eben auch wieder darin ein, wie die Projekte weiterentwickelt werden. Mhm. Also wir sind da auch darauf angewiesen, dass Leute Lust haben, mitzumachen und sich einzubringen.
Was für Leute machen da mit? Nur die Nerds, die Informatik-Nerds oder aus welcher Gesellschaft, Schicht und Altersklassen kommen denn die?
Ich würde sagen, relativ bunt gemischt, oder?
Hätte ich jetzt auch gesagt. Also, glaube ich, kommt auch wieder auf das Format an.
Ja.
Wir hatten ja jetzt im Januar einen Monat lang diese Ausstellung im M25 am Münsterplatz. Mhm. Und ich glaube, da war es tatsächlich sehr bunt gemischt, weil das war wie eine Ausstellung konzipiert, schon auch mit abends Vorträgen und anderen Formaten. Aber ich glaube, da waren ganz viele, die einfach in der Stadt unterwegs waren, sind dann mal kurz reingekommen und haben dann das Gespräch gesucht. Da, glaube ich, hatte man einen sehr guten Querschnitt aus der Bevölkerung.
So war es auch gedacht, dass man quasi einen Ausstellungsraum hat, wo man einfach, ohne jetzt an einen bestimmten Termin gebunden zu sein, einfach reinschauen kann und sich über die Sachen, die da passieren, informieren kann. War so eine Ausstellung, wo man sich eben selber durchlesen konnte, war aber auch jemand da, wenn man Fragen hatte. Und dann themengebunden halt immer nur Vorträge am Abend eher waren die, gell?
Ja.
Jetzt läuft ja alles sehr, sehr gut. Welcher Bereich ist denn schwächelt gerade so an Teilnahme? Habt ihr da auch einen? Oder kann man im Großen und Ganzen das gar nicht so behaupten?
Ich glaube schon, dass insgesamt durch diese Corona-Pandemie wir einfach auch ziemlich zu einem Umdenken, Umplanen gezwungen waren. Weil ganz vieles davon gelebt hat eigentlich, dass man vor Ort ist und was macht. Und jetzt muss man eben überlegen, wie kann man das alternativ gestalten. Dann verlagert man vieles dann eben online, dass man sagt, man macht einen YouTube-Stream, aber dann erreicht man natürlich wieder nicht alle. Ja. Und ich glaube, da das ist auch für uns so ein Lernprozess, wo man einfach gucken muss, wie erreicht man
möglichst viele, ja.
Genau, ja.
Ja, ganz schön viele Projekte. Ein großer Batzen ist noch die Verwaltung, was wir haben, aber die besprechen wir am besten nach einer kleinen Musikpause.
25 Jahre Free FM.
Länger on air als Berblinger. Zur Gründung waren sich nicht wenige Kritiker sicher. Ein voll ehrenamtlicher Radiosender hält sich keine 3 Jahre on air. Jetzt wird Radio Free FM 25. Und damit das so bleibt, benötigen wir eure Unterstützung. Wir müssen auf DAB Plus, bevor UKW abgeschaltet wird. Derzeit sieht uns die Politik dort mal wieder nicht. Sie wollen uns auf ein Internetabstellgleis schieben. Oder noch besser, freies Radio wird mit der UKW-Abschaltung auch gleich stillgelegt. Die Jugend streamt schließlich nur noch. 1995 war man auch mal der Meinung, die Jugend schaut nur noch MTV und Viva. Wie seht ihr das? Hören wir uns auch noch in 25 Jahren? Werdet Fördermitglied, denn wir bleiben weiterhin
länger on air als Berblinger.
Free FM.
Zurück mit der digitalen Agenda. Nathalie Wingers und Katharina Schweiger sind da bei mir im Studio. Und wir haben über die Projekte gesprochen, ihr habt euch das schon vorgestellt, aber ein großer Projektbaustein ist sozusagen die Verwaltung. Was macht denn ihr da alles mit der Verwaltung auch? Digitalisieren.
Muss man sich, also Digitalisierung ist ja auch so ein, das Thema ist auch in der Verwaltung halt so am Ankommen, würde ich sagen. Und wir sind halt da an der Stelle, um das ein bisschen an die Verwaltung ranzutragen, muss man sich aber nicht so vorstellen, dass wir das Technische machen. Dafür haben wir ja auch eine IT-Abteilung, die das macht. Oder dass wir jetzt irgendwie dafür sorgen, dass so Bürgerdienst-Services wie zum Beispiel, ich weiß, mir fällt gerade aus dem Stegreif kein gutes Beispiel ein.
Kfz online genau. Anmelden.
Dass ich jetzt irgendwie Sachen online erledigen kann, das ist auch nicht unser Aufgabengebiet, sondern wir sind da eher dran, dass sich die Verwaltung auch an innovative Lösungsansätze bei der eigenen Arbeitsweise rantraut, so würde ich es eigentlich beschreiben. Und
also zum Beispiel, was wir vorher hatten vor der Pause mit dem Beet, ihr könntet jetzt zum Beispiel den Ulmer Gärtnern, die in der Stadt Ulm beschäftigt sind, überall so einen Sensor einpflanzen und dann wissen die genau, dieses Beet muss jetzt mal wieder überprüft werden oder solche Sachen. Oder
nee, bei der Verwaltung, meinst
oder,
du?
Also Verwaltung, also nee, ist Verwaltung, ja okay, das ist wieder was anderes, ja stimmt.
Da geht es auch ein bisschen, glaube ich, um so, wie gehe ich das ganze Thema an und da ist ein Projekt, das jetzt umgesetzt wurde, ist der Kreativraum, dass auch die Angestellten in der Verwaltung einfach so einen Ort haben, wo sie hinkommen können. Das ist tatsächlich ein physischer Raum, wo man einfach neue Ansätze ausprobieren kann, auch neue Ansätze zum Zusammenarbeiten und wo man sich eben treffen kann und auch mal Ideen besprechen kann, ohne dass jetzt gleich jemand sagt, das muss aber jetzt 100% funktionieren, sondern wo man sich eben zusammensetzen kann, Ideen schmieden kann und dann sich auch mal an Umsetzung wagen kann, ohne dass das gleich unter so einem großen...
Also praktisch wie so ein offenes Brainstorming und niemand wird erstmal kritisiert, man kann jetzt erstmal drauf loslegen.
Genau, oder wo man sagt, man hat einen Raum, wo man auch neue Themen vorstellen kann, die zum Beispiel für eine Stadtverwaltung interessant sind, die mit Digitalisierung und Nachhaltigkeit zu tun haben. Kann unterschiedliche Formen annehmen. Man kann zum Beispiel andere Städte einladen, die irgendwie was Tolles schon gemacht haben und sich einfach so Best Practices zeigen lassen. Man kann aber auch sagen, hey, ich würde gern wissen, wie funktioniert eigentlich meinetwegen Trello. Das ist so eine Anwendung, wo du deine Aufgaben strukturieren kannst. Es ist echt querbeet gefächert. Und da geht es eben auch mal darum, wie kann ich Sachen denn nutzerorientiert gestalten. Man könnte sich ja vorstellen, dass man da drin Workshops mit Bürgerinnen und Bürgern macht und dann eben zusammen bespricht, was gibt es denn so an coolen Themen, was fehlt euch noch, was wünscht ihr euch von der Verwaltung und da ja so einen Ort zum Brainstormen und Ausprobieren hat.
Kam dabei schon was rüber?
Der Ort wurde tatsächlich erst vor kurzem quasi ins Leben gerufen und ist gerade dabei, mit Programmen gefüllt zu werden.
Und wer betreut das?
Das macht unsere Kollegin, die Sabrina Richter. Die kümmert sich darum, dass eben ist Ansprechpartnerin, wenn jetzt auch Leute aus der Verwaltung sagen, ich würde gerne da rein, ich würde gerne das und das machen, wie schaut's aus, ist was frei und so weiter. Und ist aber natürlich auch diejenige, die dafür zuständig ist, erstmal den mit Themen zu versorgen.
Vielleicht wisst ihr das ja nicht, aber das würde mich als Mitarbeiter der Verwaltung wahnsinnig interessieren. Geht es auf meine Arbeitszeit oder muss ich das in meiner Freizeit machen? Wisst ihr das?
Ich glaube, ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster, aber es ist natürlich unser Ziel, dass das in der Arbeitszeit gemacht wird. Und
diese Angaben sind ohne Gewähr.
Ich muss leider sagen, ja, weil das eben nur so frisch ist und Sabrinas Thema, aber anders wird es ja auch keinen Sinn machen, wenn man sagt, wir wollen Digitalisierung voranbringen und wir wollen das auch bei uns in der Verwaltung, dass die Leute auch so ein bisschen sich trauen, Sachen auszuprobieren und auch mal einen neuen Weg zu gehen und vielleicht auch mal zu sagen, ups, das hat jetzt nicht funktioniert, das müssen wir anders machen. Dann wäre es schwachsinnig, wenn man sagt, das ist jetzt nur für die, die freiwillig wollen, sondern dann muss das auch in der Arbeitszeit passieren und dann muss man so das Backing von der Führungskraft haben, dass das in Ordnung ist, wenn ich in den Raum gehe.
Das stimmt. Was mich als professorische Verwaltungskraft noch interessiert, wenn ich jetzt eine super tolle Idee habe und die Stadt würde wahnsinnig viel Geld sparen durch meine Idee und durch meinen Ansatz oder sage ich mal, die wurde gewinnbringend weiterentwickelt worden. Habe ich als Angestellter da was davon, als Anreiz?
Das ist zwar nicht in unserem Aufgabengebiet, aber sowas gibt schon bei der Stadt eine Ideenbörse quasi, wo man die einbringen kann. Und dann, glaube ich, gibt es da auch eine Belohnung quasi dafür, für gute Ideen.
Also wenn es dann da bei der Ideenbörse ist, dann egal, wo man das entwickelt hat, wenn es in eurem Projekt, in eurem Kreativraum stattfindet, dann ist das ja okay. Ja. Aber ihr habt noch eine weitere Möglichkeit, da vielleicht dann was zu entwickeln, was die Stadt weiterbringt oder finanziellen Nutzen.
Ich glaube, Nathalie, du wolltest mich vorher nur ergänzen, gell?
Ich glaube, das war noch das Thema mit, ob das in der Arbeitszeit geschieht. Ich glaube, da ist im Idealfall ja schon so, dass einfach der Impuls, da mal reinzugehen und was auszuprobieren, ja von der Führungskraft ausgehen sollte und dass er dann wirklich die Abteilungsleitung beispielsweise sagt, hey, wir haben dieses oder jenes Thema, packt die Mitarbeitenden ein und dann verbringt man da mal einen halben Tag oder zwei Stunden, um sich mit einem Thema zu beschäftigen.
Ja, weil oft findet das ja so in dem normalen Arbeitstag halt nicht so den Raum, dass du sagst, ich nehme mir jetzt einfach mal drei Stunden, um mich in ein komplett neues Thema einzudenken, was ich jetzt vielleicht auch noch nicht kenne. Und dann habe ich halt in dem Kreativraum die Chance, das zusammen mit anderen zu machen und nicht so mir in meiner eigenen Blase was auszudenken.
Sehr interessant. Habt ihr noch ein Beispiel zu Sachen Verwaltung oder wird was in Zukunft kommen in der Sachen Verwaltung, zum Beispiel zum zweiten Kreativraum?
Oder? Oh, ich glaube, da müssen wir erstmal halt den ersten schauen, wie das so läuft und das ist jetzt wirklich sehr, sehr frisch am Anfangen.
Okay, das ist sehr gut. Wer hat so eine Idee eigentlich reingetragen? Ich finde das wahnsinnig interessant. Das ist ja also nicht in jeder Stadt so, dass da so viel passiert in die Richtung und in Zusammenarbeit mit Bürger. Wer war der Hauptinitiator in Ulm, dass ihr überhaupt das machen durft? Oder?
Meinst du, dass es die digitale Agenda so überhaupt gibt?
Genau, ja.
Na, ich würde sagen, das war unser Oberbürgermeister.
Ja.
Und ich glaube auch, dass das dann tatsächlich, also das war, glaube ich, so der Anstoß. Und dann hat sich das, glaube ich, auch einfach entwickelt jetzt über die Jahre. Ich glaube, am Anfang war das ja auch ein ganz, ganz kleines Team, was dann ein Projekt bearbeitet hat. Und dann ist eben durch diese Förderprojekte das immer mehr gewachsen und hat sich dann so Stück für Stück zusammengesetzt.
Ja, ich muss mal schon sagen, dass natürlich wir alle in Förderprojekten arbeiten. Also da gibt es auch Förderungen von Bund oder Land jeweils, die das natürlich auch möglich machen, dass man für solche Themen Leute anstellt.
Und gibt es da Vergleichsprojekte in Deutschland, Europa?
Ja, also ich glaube, jedes unserer einzelnen Projekte hat im Grunde Pendants in anderen Städten. Also zum Beispiel Zukunftskommune ist ein Förderprojekt des Landes Baden-Württemberg. Das heißt, da findet man in Baden-Württemberg noch andere Städte, die da mit drin sind. Dann gibt es EU-Projekte, da findet man dann eher auf EU-Ebene Städte, die da mitmachen. Und das Gleiche gilt für Zukunft Stadt, was ein Bundesförderprojekt ist. Ja, aber ich glaube tatsächlich so dieses große Portfolio, das ist schon eine Besonderheit eigentlich von Ulm, dass da einfach ganz viel passiert. Und dass wir auch einfach so 12 Leute sind, die sich so einem Thema widmen können, das ist natürlich schon was Besonderes.
Definitiv. Gehen wir nochmal zurück zu LoRa Park, LoRa Wahn und Open Data und Open Source und alles. Das hätte ich gerne nochmal ein bisschen genauer. LoRa Wahn, das sind ja drei Wörter eigentlich. Was bedeutet das? Haben wir vorher gar nicht gemacht.
Stimmt, ich glaube, wir hatten direkt die Übersetzung. Also das steht eigentlich für Long Range Wide Area, also lange Distanz, kleine Datenmenge.
Ah, okay. Und wie kann man das Open Data, also ich stelle alle Daten frei ins Netz oder jeder kann die abrufen?
Das wäre wäre die Traumvorstellung, sagen wir mal so. Und da muss man aufpassen, wenn man irgendwie von Daten spricht oder offenen Daten, dass man erstmal sagt, was offene Daten nicht anspricht, damit man da so ein bisschen Ängste nimmt. Also das betrifft natürlich keine personenbezogenen Daten, keine Daten, die dem Datenschutz unterliegen und auch keine sicherheitsrelevanten Daten, sondern unter offenen Daten versteht man meistens Daten, die irgendwie von öffentlichen Stellen kommen. Also es können auch private Unternehmen offene Daten zur Verfügung stellen, aber bei öffentlichen von der Öffentlichkeit finanzierten Stellen, wie zum Beispiel Städten, Kommunen, öffentlich finanzierter Forschung.
Sind es dann Messdaten oder?
Genau.
Also Zahlen, also jeder Messwert.
Ganz viele verschiedene Daten. Also da kann man sagen, wenn es sagt, geht um das Thema Transport zum Beispiel, dann sind das so Sachen wie, wo stehen eigentlich Bushaltestellen, wann fahren meine Busse und Züge ab. Wenn man sagt, es geht um Kulturdaten, dann kann es sein, wo steht eigentlich ein Denkmal in Ulm. Wenn man, also Haushaltssachen finde ich von der Stadt sind auch sehr interessant. Man sagt, was sind eigentlich so die Finanzdaten von der Stadt? Da gibt es ja immer einen Haushaltsbericht, der glaube ich ist in Ulm über 300 Seiten lang, den sich wahrscheinlich nicht so viele Bürger durchlesen. Wenn man jetzt sagt, wir hätten diese Daten in einem offenen Format zur Verfügung, kann man da eine Visualisierung bauen, wo halt einfach auf einer Seite dargestellt wird, der Batzen fließt da und dahin, der Batzen fließt da und dahin.
Okay.
Genau, und da geht es so darum, einfach aufgrund von einer Datenbasis auch das Handeln von einer Stadt oder von einer öffentlichen Einrichtung transparenter und nachvollziehbarer machen zu können.
Ja.
Da fällt mir ein ganz gutes Beispiel auch ein zum Thema offene Daten. Zum Beispiel hat die Stadt Informationen darüber, wo eigentlich Bäume in der Stadt stehen, in so einem Baumkataster. Und die waren eigentlich die ganze Zeit halt einfach bei der Stadt, aber niemand wusste das. Und jetzt hat die Stadt das quasi geöffnet und als Open Data zur Verfügung gestellt. Und das fließt jetzt quasi in so eine Karte. Und da ist jetzt markiert, wo sind eigentlich städtische Obstbäume beispielsweise, weil da kann man dann auch einfach vorbeigehen und halt sich Äpfel pflücken.
Oder mein Maibaum für nächstes Jahr umsägen, zum Beispiel.
Da würden sich wahrscheinlich die städtischen Stellen nicht so freuen.
Glaube ich auch nicht, ich will auch nicht zu irgendeiner Straftat aufrufen, aber.
Aber ich fand, das war voll.
Das
voll
ist super mit den Äpfelbäumen, ja?
Ja, da finde ich, kann man das als schöner greifbar machen, dass so offene Daten oder die Datensätze an sich allein, da denkt man sich, was ist jetzt daran interessant, aber wenn es eben offen zur Verfügung steht, kann es mit anderen Quellen verbunden werden und daraus wird dann was Wertvolles. Und das müssen gar nicht unbedingt die Verwaltungen selber können, sondern dadurch, dass offen ist, kann jeder Mensch frei, ohne was dafür zu zahlen, diese Daten nutzen und was Cooles draus machen. Es gibt auch ein Beispiel, auch wieder mit Bäumen zum Beispiel. Die kann man auch einfach mit Niederschlagsdaten verbinden und dann kann man rausfinden, hey, welcher Baum in meiner Straße braucht eigentlich Wasser und vielleicht sollte ich den gießen. kann man dann auch in der Karte visualisieren.
Okay, und wie groß ist das Netzwerk? Das LoRaWAN-Netzwerk? Also ich habe gesagt, Long Range, also Wide Area, Long Range. Das heißt groß und flächendeckend. Gibt es sowas nochmal irgendwo? Oder ist da Ulm?
Das deckt ganz Ulm ab. Und mittlerweile haben das, glaube ich, auch sehr viele andere Städte. Aber Ulm war da als eine von den Vorreiterstädten dabei. War eine der ersten Städte. Ich glaube, eine amerikanische Stadt war nur bei den ersten dabei. Und dann kam da so Ulm, die das auch ausprobiert haben.
Mhm. War eine der ersten, die das flächendeckend auf jeden Fall hatten.
Ja.
Ja. Ja. Sehr gut, dass wir da Vorreiter sind. Finde ich auf jeden Fall schön. Interessante Themen. Ich hoffe, der Podcast geht noch ganz, ganz lange. Wir haben auch noch viele weitere Gäste. Das ist super, der Überblick, den ich jetzt gerade und auch unsere Zuhörer erhalten haben. Wie kann man denn jetzt teilnehmen, nochmal den Zugang und Mitmachmöglichkeiten, wo kriegt man die denn gebündelt her alle?
Genau, also zuerst ist uns aufgefallen, wir haben ein eigenes Logo. Das kennt vielleicht ganz viele gar nicht. Das ist so ein orangenes, viereckiges Logo mit weißer Schrift Ulm Zukunft Stadt.
Das heißt, blenden wir jetzt unten rechts ein.
Das heißt, immer wenn ihr dieses Logo irgendwo drauf seht, dann stecken wir da in irgendeiner Form dahinter. Genau. Und ansonsten, genau, haben wir eben verschiedene Formate wie Bürgerwerkstätten, Online-Dialoge, Stadtspaziergänge, die wir einfach anbieten, wo man gerne mitmachen kann, sich einbringen kann. Und wenn man sich dafür interessiert, was, wann, wo stattfindet, dann auf jeden Fall auf unsere Homepage vorbeischauen. Wir stellen den Link auch noch zur Verfügung. Zukunftstadt-ulm.de heißt.
Minus-ulm.de.
Genau, Zukunftstadt-ulm.de. Und da gibt es auch die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man so auf dem Laufenden bleiben möchte, was gerade in unseren Projekten passiert. Da kriegt man das recht gut komprimiert nochmal mit. Da weisen wir auch auf Veranstaltungen hin.
Genau. Und so auf alles, was gerade so aktuell passiert.
Und wir haben vorhin den LoRaWAN-Park ja schon erwähnt, der im Weinhof ist. Und dieser Park im Eselspark mit den Beeten, wo findet man den genau? Der Eselspark ist ja doch ein bisschen größer.
Genau. Am Eselsberg oben ist ein ganz guter Ausgangspunkt der Stifterweg. Da ist Stifterweg 98. Da ist die Quartierszentrale, da ist der Infoscreen, wo man gucken kann, was da passiert. Und da kriegt man beispielsweise auch Flyer. Wir haben so ein Faltblatt gemacht, wo man auch selber diese Stadtspaziergang einfach machen kann, weil die Stationen da oben doch recht verstreut sind. Und den LoRaWAN-Park, den gibt es direkt eigentlich bei uns vom Haus.
Ja, vor der Haustür am Weinhof 7 kann man hingehen und sich die verschiedenen Sensoren angucken. Die werden auch an einem großen Bildschirm, wird dann quasi visualisiert, was die gerade so messen. Und dann kann man wie so einen Spaziergang über den Weinhof machen. Und das sind dann auch Erklärschilder, welche Sensoren da hängen und was die tun.
Und der Bildschirm ist aber nicht, der zeigt nicht Richtung Weinhof, sondern der ist eher so um die Ecke.
Genau, der ist so an der Ecke zur Sparkasse.
Mhm. Und da war früher doch Landratsamt. Oh nee, was war da? Eine Autoanmeldung oder was war da früher? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall.
Jetzt ist, glaube ich, Abteilung Soziales drin in dem Gebäude.
Richtig.
Ja, ich und Familienbildungsstätte, oder?
Ja, genau.
Also aber er zeigt nicht direkt zum Weinhof, sondern er ist genau, ein bisschen um die Ecke.
Quasi am Eingang vom Weinhof, wenn man da so reinkommt.
Genau, wenn man von oben, von der neuen Mitte reinkommt, dann ist er eher so links dran. Super, auf jeden Fall dieses Logo, das du beschrieben hast, findet ihr zusammen mit einer Linkliste und einer kurzen Beschreibung, was in diesem Podcast alles stattfindet, auf www.freefm.de und sicher natürlich auch bei euch auf der Seite zukunfts-stadt.de. Ich sage Dankeschön, vielen Dank, dass ihr da wart und ich bin schon gespannt auf die nächsten Podcasts.
Ja, danke. Ich fand es auch sehr cool.
25 Jahre Radio Free FM.
Länger on air als Berbling Air.